Pro und Contra. In einer Woche, wo der Bundesrat unserer Magistrat vielleicht den Sport Geld abwürgt oder keine Zuschauer mehr zulässt, wissen wir noch nicht, wir nehmen vorher auf. Darum, der Entscheid noch nicht bei uns integriert, aber wir haben genug Themen darüber, um darüber reden können. ZSC Alliance zum Beispiel in einer Sinnkrise zu Beginn der Saison. Wir haben die Formel 1, die wieder mal zu Imola fährt. Die World Series ist entschieden worden. Vielleicht durch einen Statistikfreak, der sich auf die Algorithmen verloren hat, statt auf sein Bauchgefühl. Und was, Emanuel Gysi?
Ja, wir reden noch über Lucien Favre und über den Herrn Coleman, der ein 100-Meter-Sprinter ist, aber jetzt muss Pause machen. Vielleicht, weil er ein bisschen vergesslich ist. Jetzt dann geht.
Das gerade bei uns.
Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi. Ja, legen wir los. Dino Kessler, wir sind wieder im Homeoffice. Ich glaube, das muss man noch dazu sagen. Vielleicht tönt es ein bisschen anders, das wissen wir jetzt noch nicht so genau. Nachdem nicht einmal mehr vor Covid-19 verschont werden und wir zu Recht darauf hergewiesen wurden, dass wir doch im Homeoffice bleiben, machen wir das selbstverständlich brav, wie sich das gehört. Und nehmen darum wieder über unsere bereits im ersten Lockdown bewährte Hangout-Methoden auf. Also das nur zur Erklärung, falls irgendwie sich irgendjemand irritiert zeigt, dass es ein bisschen dumpfer oder anders oder sonst wie tönt. Das liegt daran, dass wir jetzt das Mikrofon wieder selber einstellen müssen und unsere technischen Fähigkeiten. Naja, über die sollten wir wahrscheinlich den Mantel vom Schweigen legen. Machen wir doch das, ab sofort.
Ich weiß nicht, immerhin bringen wir es fertig, dass wir das Zeug auch schon haben können aufnehmen. Erfolgreich haben wir das über Wochen praktiziert. Und jetzt haben wir es auch wieder fertig gebracht. Mindestens, dass wir uns zwar nicht sehen, weil meine Kamera irgendwie nicht in Gang zu bringen ist. Und wir hören uns zumindest, wir sind in der Lage, das aufzunehmen. Das Problem muss ich es anders lösen. Aber ja, scheinbar muss es noch schlimmer werden, bevor es besser wird. Haben wir eigentlich gehofft, dass es nicht so ist.
Aber jetzt ist es so.
Nun machen wir das Beste daraus. Jetzt machen wir es so, wie es gewünscht gefordert ist, von der Hause aus wieder. Und
ja, los, also.
Haben das sicher auch nicht erwartet, was jetzt passiert ist. Letzte Wochenende oder letzte Woche beginnend am Donnerstag zweimal von Zug abgewatscht worden und am Dienstag
auswärts.
5-2.
Was ist da los, Herr Kessler?
Giftig, irgendwie defensiv plötzlich zusammengebrochen vor zwei Gegengol im Schnitt pro Spiel. Und plötzlich ist der Schnitt explodiert. 6 Gegengol daheim gegen Zug, 8 Gegengol in Zug und jetzt 5 in Ambri. Ambri, wo bislang ja, offensiv sehr geizig war, also nicht viel Goal geschossen hat. Gut, man hat Julius Nett innen, der gerade 4 reingehauen hat, von einem ins leere Goal. Aber aus dem Spiel aus 3 Goal, 2 Powerplay-Treffer. Zürich vorher im Powerplay wirklich stabil gewesen und plötzlich ganz leicht auszuspielen. Defensiv nicht mehr verlässlich. Ist eine Mini-Krise, muss man sagen. Nur man weiß gar nicht, wo das herkommt, weil ein Anlass dazu gibt es
eigentlich nicht.
Vielleicht der Schock von diesen Zugniederlagen.
Vielleicht können wir ganz kurz reinhören. Unsere Kollegen von MySports haben nach dem Match mit dem Christian Marti geschwätzt, ZSC-Verteidiger. Der hat es auch nicht so recht gewusst.
Christian Marti, kurz nach dem Spiel ist es immer schwierig, nach Lösungen oder Antworten zu suchen. Wie sieht es heute bei Ihnen aus? Wie schwierig ist die Suche nach Antworten auf das Spiel?
Ja, es ist sehr schwierig. Ich glaube, ja, wir müssen so spielen wie im letzten Drittel, mit dieser Verzweiflung, mit dem letzten Willen, um dort hinzugehen, was weh tut. Wieso, dass das immer muss, weiß ich nicht, 4-1 oder so, dass wir das machen im Moment, das ist für mich persönlich ein bisschen unerklärlich. Es ist, das Frustrationslevel ist ziemlich hoch. Ich meine, ja. Wir sehen das wie die grössten Michis da aus im Moment. Das ist frustrierend.
Ja, Christian Marti.
ZSC Michis.
ZSC Michis. Ich weiss nicht genau, was ist ein Michi? Wie definiert sich ein Michi?
Ich weiss nicht, wer er meint mit Michi. Der Michi von Lüneberger meint er nicht, weil der ist innovativ, visionär, sehr trickreich, bemüht.
Das stimmt. Wobei, der manövriert sich auch das ein oder andere Mal, wenn ich mich richtig erinnere, in eine einigermaßen auswegslose Situation, kassiert dann auch mal eine Tracht Brügel.
Pädagogisch. Aber er findet immer eine Lösung, so schlussendlich steht er immer als Gewinner da.
Das stimmt. Das muss man fairerweise sagen. Jetzt weiss ich nicht, vielleicht ist das im Christian Marti seine Art, zu sagen, am Schluss kommt alles gut. Es hat allerdings nicht so ganz so getönt. Und man muss ja schon sagen, eben, zwei Niederlagen gegen Zug, das kann an und für sich passieren. Jetzt kann man sich fragen, muss man gerade 3-6 und 2-8 verlieren? Das muss man logischerweise nicht. Also vor allem der eine Match ist, ja, das hat man ganz und gar nicht gut ausgesehen. Jetzt das, was ich von dem Match gestern gesehen habe, ich glaube, so ganz geschickt hat man sich auch nicht unbedingt angestellt. Muss man sich Sorgen machen um den ZSC?
Nein, Sorgen muss man sich glaube nicht machen. Es ist jetzt die erste richtige Krise, wenn man dem richtige Krise sagen will, oder Mini-Krise unter Richard Grönborg. Was mir aufgefallen ist, im ersten Heimspiel gegen Zug ist man eigentlich einfach zu Beginn des Spiels ein bisschen überrumpelt worden vom Tempo und von der Intensität. Da hat man das Gefühl, die sind gar nicht parat oder schauen sich zuerst mal an, was dann passiert. Dass sich das wiederholt am nächsten Tag in Zug, wo man auch am Anfang ziemlich rasch 3-4-0 hinten drin war, das hat mich dann doch überrascht. In Ambri selber hat man eigentlich 1-0 geführt nach einem relativ langweiligen, ereignislosen ersten Drittel. Und hat dann sogar die Chance keine Unterzahl, das 2-0 machen. Nur muss man dann sagen, dort hat dann schon also Dringlichkeit gefehlt, um allein vor dem Goal das 2-0 einmal machen. In dem Fall der Reto Scheppi, sie spielt aber keine Rolle, wer es ist. Aber da hat man einfach gemerkt, oder nicht gemerkt, dass man wirklich bemüht ist, um dort die frühe Entscheidung herbeiführen, weil Ambri ist dort platt gewesen. Im Gegenzug kommt der Ausgleich und dann ist Zürich eingebrochen.
Es kann also ein bisschen ein Symptom sein von einer Mannschaft, die ja eigentlich ja, letzten Frühling, bevor die Saison nachher nicht abgebrochen werden musste, einen riesen Lauf gehabt, oder? Also man hat das Ding eigentlich ziemlich gut im Griff gehabt, ist in Schwung auf die Playoffs, die sind dann nicht gekommen, klar. Dann hat man in der Vorbereitung eigentlich überragt. Ich glaube, man hat jeden Match gewonnen oder mindestens keinen verloren, wenn ich mich nicht täusche. Und so ist es dann eigentlich auch losgegangen. Also Startspiel gegen Lugano verloren, aber auch dort nicht nur schlecht. Nachher hat es ja dann tatsächlich auch verlaufen, oder? Also man ist defensiv solid gewesen, bis auf ein ziemlich durchknalltes 4-5 gegen Servette daheim, wo man im Penaltyschießen verloren hat, wo man am Anfang vom letzten Drittel noch 4-1 geführt hat. Und nachher irgendwie in der kürzesten Zeit drei Gegengol hergeschenkt hat und halt im Penaltyschießen verliert. Nachher eigentlich sehr stilsicher, oder? Also es ist so eine, gut. So kleine Nachlässigkeit.
Also der Match gegen Servette war auch schon ein bisschen ein Alarmsignal, meiner Meinung nach. Weil auch dort ist man vielfach rumgestanden und hat sich von Servette einschnüren lassen. Und dort hätte ich den Match habe ich live gesehen. Da hat man eigentlich schon erwartet, dass da gewisse Lösungsansätze vorhanden sind, wenn man sich aus dieser Umklammerung mindestens in nützlicher Frist dann wieder befreien kann. Und dort eben 4-1 geführt und nachher zugeschaut, wie die Goal fallen. Servette ist eine gute Mannschaft, die sind sehr beweglich. Haben eine gute Mobilität, eine Passsicherheit. Aber die Zürcher Spitzenmannschaft sollte sich wehren können gegen das. Und dann als Anschauungsunterricht, wenn man eben das Penaltyschiessen nicht spielen sollte, hat man die ersten drei Servette-Schützen mit Raffinessen und mit Leidenschaft und Esprit die Böcke versteckt. Und bei Zürcher das Gefühl, die schmeissen die Scheiben auch auf den Goalie. Ist ja nicht so wichtig, ist nur das Penaltyschiessen. Natürlich ist das nicht in den Köpfen von diesen Spielern, aber das ist der Eindruck, den sie vermittelt haben. Da fehlt fast ein bisschen Dringlichkeit. Also immer wenn der Gegner läuft und viel Böckbesitz hat, dann zieht man sich zurück und versucht, das irgendwo so über die Runde zu schaukeln. Und das funktioniert
doch. Sieht so aus. Jetzt, was ich eigentlich sagen wollte, du sagst, hast jetzt mehr als das Wort Dringlichkeit gebraucht. Der Marti redet von der Verzweiflung, die es brauche. Also es tönt verzweifelt, aber es ist ja so ein bisschen Hockey-Deutsch, oder? Also die Desperateness, wo man desperate spielen, ist ein stehender Begriff eigentlich. Wir wissen nicht, was gemeint ist. Ich glaube, da geht es eigentlich auch genau um die Dringlichkeit, oder? Um den unbedingten Willen, halt auch mal eine Entscheidung herbeizuführen. Ich glaube, das ist auch irgendwann durch noch etwas, was eine Mannschaft, die an der Spitze sich erwarten darf, zu Recht. Und nachher eigentlich auch eine Saison startet, die sehr vernünftig ist und wo es eigentlich läuft, dass du nachher in so Löcher reingehst, das liegt wahrscheinlich auch in der Natur von der Sache noch durch. Also wir reden jetzt da von drei Matchen, wenn wir den Servette-Match mal ausklammern, wo doch jetzt auch schon, wann ist der gewesen? Anfang Monat muss der gewesen sein, so alt ist ja die Saison noch nicht. Wenn man die drei Matches innerhalb von 5-6 Tagen ausklammern, dann ist es bis jetzt mehr als ein solider Start. Ich meine, die gute Nachricht ist, jetzt am Freitag geht es gegen Davos, jetzt hat man 4 Heimspiele am Stück. Da gibt es definitiv keine Ausrede mehr. Klar, wahrscheinlich wird man jetzt dann ohne Zuschauer müssen spielen, von dem her, also ja, jetzt stochern wir da ziemlich im Trüben, weil wir es schlicht nicht wissen. Was der Bundesrat entscheidet heute Mittwochnachmittag, nachdem wir aufnehmen. Aber jetzt die 4 Heimspiele, eines gegen Davos, da weiss man, was auf einem zukommt. Dann zweimal Langnau, sicher ein Gegner, der nicht angenehm ist, aber wo, ja, müssen wir uns nichts vormachen, mehr als schlagbar muss sein für die ZSC Lions. Also ich kann mir vorstellen, dass da nachher nach der Nazi-Pause, wo logischerweise aber keine Nazi-Pause im klassischen Sinn ist, weil ja die Nazi nicht spielt, wir nachher schon wieder anders stöhnen, wenn wir uns über die ZSC Lions unterhalten. Dann wird man sagen, das ist ein
Zwischentief. Ja gut, das ist eine Momentaufnahme.
Ein Zwischentief, wo man sich...
Ja, das ist eine Momentaufnahme, da müssen wir uns ja darum kümmern. Also das sind Niederlagen, die knapp zu stark gekommen sind. Also die ZSC Lions 8-2 abgewatscht werden, noch einmal 6-3 im Heimspiel und dann auf andere gehen und so desavouiert werden. Klar, da muss ich schon sagen, da ist mir zu wenig einfach zum Alltag überzugehen, ja, es kommt dann weiter. Ich glaube, da ist der Club, die Mannschaft, ist auch den Anhängern etwas schuldig. Also irgendwo sich nicht demontieren zu lassen, Zug, das gehört, glaube ich, dazu. Ein Zug ist einer von der wahrscheinlich härtesten Rivalen um den Titel. Und was ich mich auch frage, ist, was passiert da genau auf dem Goalie-Posten? Also wir haben ziemlich früh mal gesehen, dass der Lukas Flöder quasi abgelöst worden ist vom Ludovic Weber. Und der Weber hat wie vor 2 Jahren in Freiburg eine sehr gute Startphase gehabt und ist dann eingeknickt. Also irgendwie, ja, wobei ich sagen muss, wenn du so im Stich gelassen wirst von der Mannschaft wie ein Zug, wird es schwierig für einen Goalie. Absolut. Nur, der Schaden ist jetzt mal angerichtet. Ich glaube nicht, dass du einfach zum Alltag übergeht. Das muss man schon analysieren innerhalb von der Mannschaft, auch, was da genau passiert. Lukas Flöder im letzten Drittel in Ambri wieder im Goal gewesen. Er selber hat kein Goal mehr gekriegt. Niemand an, dass das ein Goalie-Wechsel geben wird jetzt wieder. Und wenn Lukas Flöder wieder im Goal stehen wird, eben, natürlich kann eine Mannschaft jederzeit eine Krise haben. Man kann nicht jeden Match gewinnen im Verlauf einer Qualifikation. Das macht auch niemand. Die Frage ist einfach, wie kommen die Niederlagen zustande? Und da lässt sich ein bisschen Strickmuster erkennen. Immer wenn eine Mannschaft viel Böckbesitz hat im Angriffsdrittel, also im Abwehrdrittel von Zürich, dann weiss sich die Mannschaft irgendwie nicht zu helfen. Man hat dann das Gefühl, man dauert und wartet darauf, dass dann der Goalie die Situation rettet und man irgendwann den Tritt wieder findet. Das ist im Spiel gegen Genf zum Beispiel ein Anschauungsunterricht gewesen, wenn man es eben nicht machen sollte, einfach passiv zu warten, bis der Gegner die Goal schiesst, die sie dann auch geschossen haben. Gegen Zug hat man die Startphase zweimal verschlafen und gegen Ambri hat man ein Spiel aus der Hand gegeben, wo man eigentlich mit einem frühen Goal in Unterzahl hätte können versiegeln, weil Ambri war dort nie rum. Nachher, klar, hat man sich im Boxplay noch schwach angestellt. Ich finde, das ist ein Indikator dafür, dass da irgendetwas schon nicht mehr gut ist. Ich weiss nicht, was es ist, ob es jetzt die Corona-Krise halt irgendwo einfach mal auf eine gewisse, weiss auch nicht, für einen gewissen Frust sorgt und man sich sicher auch als Spieler fragt, was machen wir da eigentlich? Jetzt müssen wir den Ball wieder aufhören und die ganzen Massnahmen, die man im Hockey getroffen hat, die ja eigentlich funktionierend, werden gar nicht berücksichtigt. Das heisst, man muss dann plötzlich wieder ohne Zuschauer rauskommen wahrscheinlich. Also, ich kann mir schon vorstellen, das ist nicht ein Business.
Ja, aber das ist ja für alle so, oder? Aber
Profis müssen da durch. Profis müssen da durch, das ist klar. Die werden ja für das zahlen.
Ja, also jetzt, was man mit dem Weber muss sagen, ist, wenn wir nochmal auf das zurückkommen, das finde ich schon interessant, oder? Jetzt haben wir eigentlich eine Situation gehabt, wo man davon ausgegangen ist, dass er als Nummer 2 kommt. Und wahrscheinlich wird er das über die Saison auch sein. Er ist ja so ein bisschen Trainer redet ja dann von der Hot Hand so gern, oder? Also der heiße Goalie, wo man laufen lässt. Und, also, du hast es vorhin selber gesagt, der Anfangs Saison hat er ja praktisch nichts falsch gemacht. Also, wenn man die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Einsätze von ihm anschaut, dann hat er Fangquoten gehabt, die auch in über 94% waren. Also, das ist, ja, muss ich niemandem erklären, das ist absoluter Spitzenwert. Hängt logischerweise nicht nur mit dem Goalie, sondern auch mit der Abwehr vorne dran zusammen, das ist auch klar. Aber dass du den nicht reinlässt, ist okay. Und ich glaube auch nicht, dass man am
Ja, logisch ist es okay. Das war ja vielleicht ein Test, um zu schauen, wie der reagiert. Dann vielleicht ist das Problem, dass er dann gut ist, wenn er eigentlich weiss, dass er Nummer 1b ist, wenn nicht Nummer 2. Und halt eine starke Nummer 1 hat, die er unterstützt. Weil nachher ist es eigentlich, hat es schon geheissen, das war eine Wachablösung gewesen. Und von denen weg, mehr oder weniger, hat vielleicht auch die Mannschaft nicht mehr gleich gespielt. Wer weiss, dass wer in die Psyche von einer Mannschaft hineinsieht, dann würde es besser wissen. Weil natürlich verlässt sich die Mannschaft gerne auf ein Goalie. Wenn du nicht gerade zwei hast, die wirklich genau gleich gut sind und beide das Vertrauen der Spieler geniessen, dann ist einer bevorzugt und der andere vielleicht ein bisschen weniger. Immer auch noch bevorzugt, aber nicht so fest wie der andere. Und dann kann es natürlich dazu führen, dass unbewusst irgendwelche Vorgänge innerhalb der Mannschaft dazu führen, dass vielleicht nicht mehr alles so gleich läuft, weil man sich nicht gleich wohlfühlt mit dem einen hinten drin und das Gefühl hat, jetzt müsste aber wieder mal der andere kommen und der Trainer merkt das vielleicht gar nicht.
Möglich, das weiss ich nicht. Eben, müsste man jetzt wahrscheinlich einen fragen, wo in dieser Garderobe hockt. Vielleicht wissen es die selber auch gar nicht so genau. Was man kann sagen über Weber ist natürlich auch, oder über Weber, dass er letzte Saison in Freiburg ja eigentlich auch eine Phase gehabt, wo er sehr, sehr stark war. Nein, aber dort war immer klar, dass er eindeutig Nummer 2 ist hinter dem Berra. Also hat er dann, ich glaube, hinten raus, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, aber kaum mehr gespielt. Also du kannst als Trainer sagen am neuen Ort eigentlich, wenn du so einen hast und du glaubst daran, dass der gut ist und dass der vielleicht auch noch Potenzial hat, wenn lässt du ihn spielen, wenn nicht in einer frühen Phase der Saison, wenn er einen Lauf hat sowieso und wenn es der Mannschaft einigermaßen läuft, umso besser. Das ist eigentlich der Moment und der Flüller ist jetzt auch nicht unbedingt jemand, der in den letzten Jahren völlig frei von Verletzungen geblieben wäre. Also wieso nicht dort dem ein paar Kilometer sparen und darauf hoffen, dass falls man die Saison fertig spielen kann, wovon wir jetzt einmal ausgehen, dass er dann hinten raus vielleicht noch ein bisschen mehr Luft hat, wie ich glaube. Aber das ist jetzt meine Interpretation und die ist logischerweise nicht im Ansatz relevant. Aber ich glaube, dass am Schluss der Lukas Flüeler auch im Kopf von der Trainer beim ZSC Nummer 1 ist. Ich weiss es nicht. Aber ich weiss auch nicht, ob es wirklich eine Goalie-Diskussion ist. Ich glaube, es ist eine Mannschaftsdiskussion, wenn man jetzt die Match anschaut, wo man jetzt so klar verloren hat. Also ich glaube, da muss ja, etwas gehen, aber gleichzeitig... Weiss nicht. Also ich glaube, es ist der Moment, wo sich wahrscheinlich der eine oder andere fragt, was läuft eigentlich, aber in einem Monat wird man zurückschauen und sagen, ja, ist eine komische Phase gewesen.
Ich denke es auch. Nur etwas, wo sicher ist, Mannschaft, man kann eine Goalie-Diskussion nicht von einer Mannschaftsdiskussion abtrennen. Wenn es eine Goalie-Diskussion gibt, dann sind entweder Goalie ganz schwach und das sieht jeder, oder, und so ist es in den meisten Fällen, man weiss nicht genau, woran es liegt. Hat meistens eine Wechselwirkung. Die Mannschaft braucht einen Resonanzkörper im Goal, der irgendwo die Schwingungen auch aufnimmt. Oder sie kann verstärken, je nachdem. Und dass man darüber diskutiert, ist ja völlig logisch. Wenn Zürich innerhalb von 3 Matches so viel Gegengoal kassiert, zumindest einmal, die Offensivproduktion mit 2, 2 und 3, ja, die ist jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz so, wie sie sein sollte. Aber wenn du 7 Goal schiessen zum Gewinnen, musst 9 Goal zum Schiessen und 6 Goal schiessen zum Gewinnen, dann stimmt irgendetwas nicht. Das ist auch klar. Und das ist sicher nicht das Spiel von Zürich. Das hat man auch letztes Jahr gesehen, so viel Gegengoal zu kassieren. Also irgendwo muss man da den Hebel wieder ansetzen. Jetzt, eine Goalie-Diskussion gibt es auch also woanders, nämlich in der Bundesliga, beim Lucien Favre. Ja. Irgendwie bei Dortmund der Eindruck aufgeholt hat, dass der Bürki gar nicht mehr so richtig Nummer 1 ist.
Ja, irgendwie schon. Wobei, ich habe das Gefühl, am Schluss ist das alles ein einziges Missverständnis, ein riesengroßes. Also, die Diskussion ist aufgekommen am Wochenende, nachdem der Lucien Favre sich bemüßigend gefühlt hat, ich glaube, in einem Reporter vom deutschen Fernsehen zu sagen, ihm passe die Frage nicht, nachdem der Marvin Hitz doch mehr gespielt hat, als man eigentlich erwartet hat. Roman Bürki, die eigentliche Nummer 1, nach Verletzungen ausgefallen, dann hat man den Hitz aber länger drinnen gelassen, als man eigentlich hätte müssen annehmen. Und jetzt macht man in Deutschland aus dem schon wieder eine Diskussion darum, wer die wahre Nummer 1 ist bei Borussia Dortmund. Wer ist es? Weißt du das?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Für mich ist der Bürki die Nummer 1. Also wenn ich die beiden Goalie vergleiche, nur schon von der Ausstrahlung her, bin ich jetzt vom Bürki viel mehr überzeugt. Und der hat ja eigentlich mehr oder weniger immer gute Leistungen gebracht. Ich meine, wenn man in Deutschland von konstant guten Goalie-Leistungen redet, dann hat man immer den Manuel Neuer vor Augen. Und ich glaube, mit dem kann man niemanden vergleichen. Das ist ein ausgewöhnlicher Goalie. Nachher hat es in der Bundesliga hinten dran eigentlich nur sehr gute Goalie. Nicht so überragend gute wie der Neuer, weil der Neuer ist der Neuer und alle anderen sind nicht der Neuer. Darum ist der Bürki auch der Bürki und der Hitz ist der Hitz. Aber für mich ist der Bürki ganz klar mit seiner Ausstrahlung und seinem Talent Nummer 1 in Dortmund. Der Hitz finde ich gute Nummer 2, aber für mich ist das keine Diskussion, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß auch nicht, nur wir müssen in Deutschland natürlich jeden Happen gerne aufgenommen, 10-mal gehaut, runtergeschluckt, wiedergehäut, ausgehustet und dann nochmal geschluckt, wenn es um die Bundesliga geht. Und das sind natürlich dankbare Themen. Ich glaube, die deutschen Medienleute haben sich auch zum Jux gemacht, gerne ein bisschen vom Favre rumzuhacken, weil er einfach auch ein Typ ist, wo vielleicht nicht jedem Reflex nachgibt, wie sie sich das gewöhnt sind, sondern eben auch ein bisschen anders tickt. Und vielleicht wollen sie es auch provozieren mit diesen Ideen.
Wahrscheinlich schon. Eigentlich, also eben, wenn man mich jetzt würde fragen, und wie beim ZSC, auch da bin ich nicht maßgeblich, wer Nummer 1 ist, aber eigentlich ist der Fall klar. Also man war krank, vorher hat er Hüftprobleme gehabt, der Bürki, darum hat er zwei Spiele verpasst, dann hat man ihn gegen Hoffenheim und gegen Lazio draussen gelassen. Eben länger als ursprünglich mindestens angenommen, dass es nötig ist. Im Endeffekt verstehe ich nicht, was der Favre damit bezwecken will, dass er nicht einfach sagt, und das war ja eigentlich die Frage, wer ist Nummer 1, oder? Also kann man doch eigentlich sagen. Normalerweise sagt man auch, im Gegensatz zum Eishockey im Fußball, der Goalie sollte jemanden wissen, wo er steht, sollte wissen, wer ist Nummer 1, wer ist Nummer 2, dass es irgendwie die Sicherheit gibt. Sonst stabilisierst du einen. Jetzt weiss ich nicht, ob das irgendein taktischer Kniff ist, ob man das Gefühl hat, da müssen wir Roman Bürki da irgendwie ein Feuer machen oder irgendwas. Aber da erstaunt mich der Favre, denn, was du sagst. Am Schluss ist er einer, der nicht unbedingt jetzt das Spiel immer so mitspielt. Er macht sich durch das einfach das Leben unnötig schwer. Also absolut, das verstehe ich nicht, warum du dort nicht einfach sagst, schau, okay, der Fall ist klar, unsere Nummer 1 ist immer der Roman gewesen, wird immer der Roman bleiben oder so ungefähr. Ja. Den Vertrag hat man lang verlängert, jetzt hat Michael Zorg sich noch äußern müssen, der dann gesagt hat, für ihn ist die Nummer 1 Diskussion eigentlich keine Diskussion, also das, was wir sagen, und das, was auch die Öffentlichkeit erwartet. Und dort fange ich an zu stutzen, warum ein Trainer die Baustelle eigentlich bewusst aufmacht. Also es ist eigentlich so eine Softballfrage, oder? Also du kommst so angeschmissen rüber und kannst eigentlich sagen, da erwartet gar niemand, dass du eine Diskussion daraus machst. Und er macht sie nachher selber, also schießt sich eigentlich selber ins Bein.
Ich weiß nicht, ob er das bewusst macht. Ich könnte mir noch vorstellen, eben, dass seine Renitenz gegen gewisse Reporter, die halt dort in dem Zirkus dabei sind, Beatwriters, wo einfach das Spiel nicht mitmachen und sich dann vielleicht reflexartig aus dieser Diskussion verabschiedet, statt ganz einfach zu sagen, der Bürki ist meine Nummer 1, fertig, Diskussion erledigt. So kann er nämlich Nahrung viel eher entziehen, als wenn er sich so kryptisch verhaltet und überall aus allem ein Rätsel machen will, oder? Das finde ich, bin ich absolut deiner Meinung. Und eben, in meinem Eindruck, der Bürki ist Nummer 1, dann sag doch das, um Himmels Willen. Und wenn es nicht so ist, dann diskutierst du das intern oder lässt intern irgendwie etwas durchsickern. Hey, du musst dich wieder mehr bemühen, der andere ist auf der Ferse. Aber gegen aussen ist es auch für die Mannschaft wichtig zu wissen, dass da hinten im Goal überhaupt kein Diskussionsbedarf besteht. Weil sonst verunsichert ist nur die Leute. Und eben hast du dann permanente Unruhe, weil in der Presse immer wieder spekuliert wird.
Ja, endgültig. Und was natürlich nachher, wenn wir bei der Presse sind, auch dazu kommt, also eben, im Favre sein Standing ist irgendwann mal durch und ich bin mir weiterhin nicht sicher, an was das liegt. Also ich glaube, er ist für viele in der deutschen Medienlandschaft nicht so greifbar, wie man es auch gerne hat. Eben, er kommt dann noch von außen, also ist nicht nur Schweizer, sondern eben auch noch muttersprachlich französischsprachig, was die ganze Sache, ich glaube, das ein oder andere Mal tatsächlich verkompliziert, weil einfach, ja, banal, aber so Zwischentöne nicht immer so eindeutig waren, wie man sich das, keine Ahnung, beim Udo Lattek selig irgendwie gewöhnt.
Ja, das hat man wahrscheinlich das Bild vor Augen, dass so ein knallharter deutscher Bundesliga-Trainer, der immer ganz klare Aussagen treffen muss, und der Favre, der eher als Tüftler, als Ausbildner bekannt ist, sich da auch mal ziert, eben die Aussagen zu tätigen. Da verschafft er sich selber eigentlich ein unnötiges Problem. Aber es ist nicht seine Art, das müssen wir uns auch bewusst sein. Es ist tatsächlich nicht seine Art, einfach zack auf den Tisch zu hauen und zu sagen, ausser er tickt mal aus und dann sagt er, es geht nicht, das findet er die unter Schublade, das macht er dann schon. Aber wenn es in der aktuellen Diskussion stattfindet, sollte, zum eben auch so eine Diskussion mal beenden, dort sollte er sich einmal einen Schub geben und sagen, um das eben so erledigen können, das ist so und so, fertig, keine Diskussion.
Ja, was ich mich dann immer frage, in Dortmund hat man das ja gewusst, wo man ihn verpflichtet hat, dass es so ist. Also es ist keine neue Eigenschaft am Lucien Favre, es war überall so, es war in Deutschland auch immer ein Thema.
Wenn man
den Punkteschnitt anschaut, ist er der erfolgreichste Dortmund-Trainer überhaupt, oder? Also es gibt eigentlich keinen Grund zur Klage. Jetzt kann man sagen, ja, der grosse Titel fehlt, Glückwunsch, du kommst einfach in einer Situation an den Trainerjob in Dortmund an, wo Bayern München mittlerweile dermassen weit enteilt ist, was auch finanzielle Möglichkeiten angeht, dass es schon schwieriger ist, als zu Zeiten von Ottmar Hitzfeld die Bayern zu schlagen, zum Beispiel. Dass man dann dort nicht stärker noch darauf achtet, dass man so einen Trainer vielleicht auch abschirmt oder dafür sorgt, dass so Diskussionen gar nicht erst entstehen. Das ist mir dann auch nicht ganz klar. Also da würde ich mir in Dortmund auch ein bisschen mehr Sensibilität von Seiten von denen, die auf der Seite von Lucien Favre stehen sollten, nämlich seine Vorgesetzten und Kollegen, würde ich mir da durchaus auch erwarten.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Frage von Pragmatismus, das Gehen und das Nein. Oder einerseits würde ich das von Dortmund auch erwarten, andererseits erwarte ich von Lucien Favre aber auch, dass er sich ein Stück weit den Gepflogenheiten anpasst und eben deren Sachen dann auch so regelt, wie man es von ihm erwartet. Nämlich mit dann halt einmal harten Aussagen, da fällt ihm ja kein Zacken aus der Krone, wenn er sagt, der Bürger ist meine Nummer 1, Diskussion beendet. Im Gegenteil. Da hat er nämlich die Leute auf der Seite, die Reporter sind befriedigt, vielleicht nicht, aber sie sind zum Schweigen gebracht worden und seine Bossen sind auch zufrieden, wenn er mal klare Aussagen trifft. Wenn es dann um technische Belange geht, kann er sich ja immer noch verstricken in irgendwelchen Aussagen, wo keiner von diesen Reportern jemals erfahren wird, um was es sich dreht. Oder? Das macht ja auch seinen Reiz aus, dass er eben mehr weiss als andere und das auch so überbringen kann. Finde ich lustig, es müssen ja auch nicht alle gleich sein, aber es gibt Belange von dem Job, wo einfach ganz klare Aussagen gefragt sind und dort müsste er sich ein bisschen mehr anpassen.
Ja, wie geht es weiter? Favre, die grosse Frage, der Vertrag läuft ja aus Ende Saison. Beantworten wir das heute?
Das beantworten wir nicht. Was wir heute können beantworten, ist, wer die World Series im Baseball gewonnen hat, das sind nämlich die Los Angeles Dodgers. Und die Art und Weise, wie sie die gewonnen haben, ist nicht ganz unerwartet gekommen. Logisch, die zwei Mannschaften, die im Finale stehen, kann wahrscheinlich jeder gewinnen. Das war jetzt eine Floskel-Phrase. Aber die Art und Weise, wie das passiert, ist der beste Pitcher, der auf dem Platz gestanden ist. Der Herr Snell.
Von den Tampa Bay Rays, muss
man sagen. Das war der Gegner, genau. Der ist nämlich vom Platz genommen worden, nach 9 Strikeouts. Er hat, glaube ich, 2 Hits erlaubt, was eine sehr gute Quote ist. Und vor allem hat er die ganze Schlägermannschaft von den Dodgers, die berühmten Schläger, die dann kommen werden, das nächste, die hat er vollkommen im Griff gehabt. Sie sind 0-6 gewesen, also 6 Versuche, 9 getroffen, keine Hits. Und dann kommt eben das, was man nicht machen sollte, dann kommt der Manager und zieht seinen besten Werfer ab, weil irgendwelche Algorithmen wahrscheinlich gesagt haben, jetzt passiert dann gerade etwas.
Ja, so sieht es aus, ja. Im Endeffekt, also hat
der Snell tief durchgeschnauft.
Ja, es ist schwierig. Nein, also ich bin ja grundsätzlich jemand, der Statistiken und deren Interpretation und auch der Zuhilfnahme von denen durchaus positiv gegenübersteht. In diesem konkreten Fall zu beschweren, da wirklich zur Verteidigung vom Herrn Cash, Kevin Cash heisst der Mann, der den Entscheidenden gefällt hat.
Bis heute immer noch Manager von Tampa Bay Rays.
Genau, also wobei, es wird wahrscheinlich auch so bleiben. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das ein konzertierter Effort war in dem Front Office, dass man sich das überlegt hat. Also was man muss sagen, eben, der Herr Snell, du hast es gesagt, hat 73 Mal geworfen bis dort. Das ist nichts für einen für einen Pitcher, der gesund ist. Also normalerweise rechnet man gerade in einem Spiel, wo es um alles geht.
Das genau, er war schon
sechs von der Finalserie gewesen.
Was man vielleicht sagen, als Einschuber hat vor einer gewissen Zeit Tommy John Surgery, also Ellbogen, müssen operieren wie die meisten Pitcher. Ist aber inzwischen wieder gesund, hat allerdings nicht immer ganz lang gespielt. Ich meine, sein Pitch-Count ist meistens so ein bisschen die 100 gegangen, nicht weit drüber. Aber eben, wie du sagst, wenn man so ein Spiel, muss man sagen, jetzt geht es um die World Series. Und er hat ja gut gespielt, also gut geworfen, sehr sicher gewesen, hat jongliert mit seinen Würfen, genau auf die Werfer abgestimmt und hat im Griff gehabt.
Eben, genau. Also du hast, wir hätten dann nach 73 Pitches aus dem Spiel genommen. Also man ist weit weg von den 100, die du jetzt vorhin angesprochen hast. In den Playoffs, das ist jetzt halt noch die alte Doktrin, aber die funktioniert dann zum Teil, ja, je nach Bauchgefühl von einem Trainer nicht so schlecht. Also kann man da bis auf, ich weiß jetzt nicht, ob der Blake Snell der Kandidat gewesen wäre dafür, aber bis auf 120, 130 Pitches aufgehen, ohne dass irgendjemand mit den Wimpern zuckt und jemand das kritisiert. Ob das nötig gewesen wäre, weiss ich nicht. Ich habe eher das Gefühl, man hat dann da am Schluss Nerven verloren. Also ich glaube, es ist, wenn ich mich richtig erinnere, ist ein Gegenspieler auf die First Base geschafft. Und dann wäre nachher wieder die Mitte von der Dodgers Order gekommen. Wo man dann irgendwie nicht das Gefühl hat, dass er die ein drittes Mal, also jetzt wird es sehr Baseball-spezifisch, vielleicht müssen wir das ein bisschen abkürzen, aber es sind ja 9 Schläger pro Team, die hier antreten, und man sagt statistisch, dass beim dritten Mal, wo der gleiche Werfer gegen den gleichen Schläger antritt, dass dann so die Vorteile langsam in Richtung vom Schlägerkippen vereinfacht formuliert. Und offenbar hat man dem Snell das nicht zutraut, dass er dann die noch einmal ein drittes Mal in Schach hält. Mir kommt dann immer, aber das ist jetzt gemein, weil als jemand, der den San Francisco Giants zugetan ist, haben wir in den letzten 10 Jahren da viel lässige Pitching-Performances davon anschauen. Mir kommt dann immer der Madison Bumgarner in Sinn, der 2014 irgendwie mit 2 Tagen Pause noch einmal 100 Pitches geschmissen hat und mehr oder weniger die Finalserie gegen Kansas City allein gewonnen hat. Das gibt es dann eben auch. Und jetzt ist die Frage, was sagt uns das alles? Sind jetzt die Statistiken auch nichts wert, die da beigezogen werden?
Das glaube ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass die nichts wert sind. Die Statistiken sind so viel wert wie die Leute, die sie verwenden. Und das geht darum, dass die Statistiken nicht einfach nur billige Algorithmen sein, die man irgendwann mit einem Fingerschnippen einsetzt, sondern man muss wissen, wen. Und darum sind die Statistiken eben auch wertvoll in den Händen von Fachleuten. Das ist ja das, was ich versuche zu verstehen. Oder? Es geht nicht darum, die Statistiken für unwichtig zu erklären. Überhaupt, die Statistiken sind wichtig. Und zum Beispiel im Eishockey brauchen alle, die irgendetwas verstehen und irgendetwas erreichen, brauchen die Statistiken schon längstens. Es geht darum, dass man nicht allein aufgrund von der Statistiken kann Mannschaften zusammenstellen und Spiel entscheiden. Das funktioniert nicht, weil Psychologie spielt da immer eine Rolle. Und der Billy Beane, der Manager von den Oakland Aces, der eigentlich verantwortlich ist für den Film Moneyball zum Beispiel, hat ja gesagt, my shit doesn't work in the postseason. Das heisst, dann, wenn es noch emotionaler wird und die ganze Stimmungsschwankungen noch größere Rolle spielen können, dann muss ich mich eben auch auf den Bauch verlassen können und sagen, auf was vertraue ich jetzt? Sagt jetzt die Statistik das Richtige oder gesehen jetzt, wenn du den Pitcher zugeschaut hast in dem Spiel, hast du gemerkt, der ist voll auf der Höhe von seiner Aufgabe. Der ist überhaupt nicht am Schwanken oder irgendetwas. Der hat die Leute im Griff. Und wo der gegangen ist, hat der Nächste, der dran war, bei den Dodgers, wer ist das gewesen? Nein, der Mookie Betts, echt.
Das müsste ich jetzt noch schauen. Aber auf jeden Fall,
das ist
das Minimum gefeiert, oder? Du hast eigentlich dem Team, das ist nachher dann auch so gesagt worden, hast können entnehmen, dass man sehr erleichtert war, dass man sich künftig nicht mehr im Herrn Snell ausgesetzt sieht, sondern es ist dann der Herr Anderson gekommen, der prompt den entscheidenden Run zugelassen hat. Während seine 10 Würfe, die er durfte machen. Das nennt man wahrscheinlich Rohrkrepierer tatsächlich. Also es hat auch dann tatsächlich nach dem Spiel, ich glaube, der Kevin Kiermaier habe ich gelesen, das ist der Centerfielder von der Rays, sich durchaus kritisch geäussert, was die Entscheidung angeht. Also ja, da ist das Verständnis, glaube ich, nicht so furchtbar gross. Ich glaube auch, der Kevin Cash wird es heute anders machen.
Das denke ich, ja.
Die Prognose wage ich jetzt mal. Was man noch muss sagen dazu, zum Billy Beans im wunderbaren Bomo. Ein Problem natürlich von der Statistik an und für sich ist, dass die nur funktioniert, wenn man eine gewisse Anzahl an eine gewisse Grundgröße hat, eine gewisse Grundgesamtheit. Also, wenn ob etwas 3-mal machst, oder 100-mal, oder 1000-mal, oder noch mehr, logischerweise über die Dauer tun sich dann die Ergebnisse der Statistik angleichen, sozusagen. Also, du kannst dann relativ klar vorhersehen, wie sich etwas über 1000 Versuche baut, zum Beispiel zu Bereichen, wo mit 90 Meilen geworfen wird. Wenn das in einem Spiel aber nur 3-4 Mal passiert, dann ist halt dann, ja, logischerweise, und das ist auch Statistik, eben doch relativ viel Unterschiedliches möglich, was sich nicht so einfach berechnen lässt. Aber ich glaube, ja, wir schwätzen schon zu lange über Baseball, jetzt haben wir dann alle abgehängt.
Finde ich schönen nicht, Sport das nichts können abgewinnen. Das ist fantastisch, denen zuzuschauen. Und die zuzuhören, jetzt, wie du philosophierst über die Statistik. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man nie vergisst, dass die Statistik allein nichts ausrichten kann, sondern eben, wie gesagt, in der Hand von Fachleuten, so ein GM, der so einen Baseball-Club aufstellt, der muss sich selber auch vertrauen und sagen, ich nütze die Statistik, die sagt das und das. Wenn ich weiss, wie die Spieler ticken, und das weiss er, oder das Bauchgefühl von einem Trainer, von einem Manager, der seine Spieler kennt, und der muss dem vertrauen, wenn er sieht, der Werfer oder der Schläger, der ist irgendwie tickt nicht richtig, heute stimmt etwas nicht, dann musst du handeln, sonst lässt du noch machen. Fertig. Und bevor wir jetzt Ziellinien erreichen und zum Endspurt wechseln, gehen wir noch schnell zur Formel 1, wo es ganz schnell weitergeht, nämlich schon am Wochenende in Imola. Herrlich, wieder zurück auf dieser Strecke in der Emilia-Romagna, wo früher fix zum WM-Kalender gehört hat, seit einigen Jahren leider nicht mehr. Die herrliche Strecke dort mit dieser Vorgeschichte, leider auch traurig, am 1. Mai 1994 Tod vom Ayrton Senna und nach einem Crash in der Tamburello-Kurve. Jetzt kehren wir zurück aufgrund vom Covid-Fahrplan mit dem Lewis Hamilton als größter Fahrer von der Geschichte mit 92 Siegen
auf dem Weg zum 7. Als Fahrer mit dem meisten Sieg, wohlgemerkt.
Ja, genau.
Aber der grösste ist von der Geschichte, das haben wir, glaube ich, schon diskutiert. Ich glaube, für mich ändert es tatsächlich nichts, ob er jetzt 91 oder 92 GP-Sieg hat. Da wird auch die 100 noch locker knacken. Aber der grösste ist, weiss ich wegen dem trotzdem nicht. Weil einfach dermassen keine Konkurrenz rum war in den letzten Jahren. Mercedes so von A bis Z alles dominiert hat. Und gleich nicht jedes Mal Weltmeister geworden ist. Aber ich weiss, das haben wir, glaube ich, vor 2 oder vor 3 Wochen schon ziemlich genau so diskutiert. Ja. Also da fehlt mir dann schon am Ende die totale Dominanz. Immer, oder jetzt in den letzten, mindestens schwache Teamkollegen gehabt, Gegner, die keine Autos hatten, die im Ansatz auf der Höhe gewesen wären. Dafür soziales Engagement finde ich tatsächlich sehr, sehr positiv, auch wenn das in der Formel 1 mittlerweile der ein oder andere mit aufgezogener Augenbraue anschaut. Ich glaube, das schadet dem Sport tatsächlich nicht, wenn dort ja, ein bisschen Bewusstsein für auch, sag jetzt mal, relevante Themen tatsächlich rum ist. Ja, bin ich nicht sicher.
Das macht es eigentlich gut jetzt unter einem neuen Besitzer, unter dem Bernie Ecclestone, der heute, ja, Mittwoch, 28. Oktober, 90 wird. Happy Birthday, Bernie. Wenn du zuhörst, gehst du nicht zu hart mit uns ins Gericht, gell? Unter Bernie hat es so etwas nie gegeben. Da ist ja alles soziale Medien und so weiter, ist alles ausgeschlossen gewesen. Es ist darum gegangen, den Zirkus möglichst elitär zu halten und abseits von weltlichen Themen wie Facebook und Twitter und so weiter. Ich glaube, da hat man schon Fortschritt gemacht, eben auch, dass sich engagieren für humanitäre Sachen und so weiter. Das gehört einfach dazu heutzutage, anders geht es nicht mehr. Da hat man tatsächlich Fortschritt gemacht. Und was ich eben auch schön finde, ist, dass man jetzt zwar unter der Knute von dieser Covid-Pandemie wieder auf die schönen alten Strecken zurückkommt, wo wirklich noch Racer-Strecken sind und nicht irgendwelche Kunstprodukte von Designern, wo es nur darum geht, dass die Strecken möglichst breit sind und konstruiert für die Autos, die man bald auch nicht mehr fährt. Und man muss mit künstlichen Hilfsmitteln zum Überholen bringen, finde ich eigentlich alles Quatsch. Das Racing sollte auch wieder weg von diesen Hybridmodellen. Das muss eine Nische sein, wo man einfach mit lauten Motoren rast und überholt wird, irgendwie aus dem Windschatten raus und sonst halt nicht. Aber eben auch die, das irgendwie immer eine Marke muss so dominant sein, das macht es ja eigentlich nur langweilig, oder? Im Prinzip sollte in jedem Rennen jeder Pilot die Chance haben, um das Rennen zu gewinnen, und dann macht es halt der, der die beste Tagesform hat oder sonst der beste ist, der macht es dann halt aus, aber dass immer nur einer gewinnt und sonst niemand, das, ja, eben, die Leute sind ja begeistert, dann, wenn es Rennen gibt, wo es regnet oder wo mal einer rausgeht und dann andere gewinnen. Ich erinnere an Monza, wo der Gasly gewonnen hat, irgendwann McLaren auf dem zweiten oder dritten Platz. So muss es eigentlich sein, ein bisschen Abwechslung. Aber eben, die Strecke hätte mir, nutzt man es nicht. Es wird dann, wenn es wieder normal ist, wenn es die Formel 1 dann noch gibt, wird man wieder irgendwo in Shanghai fahren und in Singapur, wo wie Singapur das Nachtrennen hat, dann einen gewissen Reiz. Aber eben so Strecken wie Nürburgring oder Imola oder auch jetzt letztes Portimao, sieht man dann nicht mehr. Finde ich irgendwie schade.
Da sind wir uns einig, wobei eben, ich glaube, das eine müsste das andere gar nicht ausschließen. Ich glaube, man könnte da neue Strecken bauen, die spektakulär sind. Es wird einfach zum Teil auf die falschen Sachen Wert gelegt. Also ich glaube, grundsätzlich genug Sturzraum, würde man im TÜV sagen, also irgendwie Auslauf, dass man halt nicht geht, also Imola ist ein gutes Stichwort mit der Tamburello-Kurve, dass man eben nicht geht in der Mauer landet. Sondern mindestens mal noch halbwegs unbeschadet nachher aus dem Fahrzeug entsteigt, wenn man sich einen Fahrfehler gelassen hat. Ich glaube, das dürfen wir den Fahrern schon zugestehen. Und auch, ich glaube, das ist grundsätzlich ist eine spektakuläre Aussage, ich weiss. Finde ich jetzt grundsätzlich keine schlechte Entwicklung. Was ich nicht verstehe, ist, warum man nicht, also wenn man so Kurs tatsächlich schon designt, warum man es nicht stärker darauf anlegt, dass es tatsächlich, dass man eben zum Beispiel auch die Leistung von einem Fahrzeug bis zu einem gewissen Punkt versucht rauszunehmen. Also dass man so gewisse Parameter ein bisschen versucht zu neutralisieren, dass eben Mercedes nicht auf jeder Strecke mehr oder weniger so ultimativ kann dominieren, wie es im Moment der Fall ist. Aber ja. Ja. Ich glaube, da müssen wir wahrscheinlich den Bernie Ecclestone tatsächlich mal zuschalten, um das Thema
zu diskutieren. Aber nicht heute an seinem Geburtstag, sondern eventuell nächste Woche.
Vielleicht
hätte ich dann schauen, ob er dann mitmachen. Weil gut, jetzt wechseln wir ganz schnell in Endspurt und dort heisst es auch Endspurt, also sehr schnell.
Endspurt.
Sehr schnell. Endspurt. Also, Borussia Mönchengladbach am Dienstag. Kurz vor der grossen Sensation gestanden, gegen Real Madrid 2-0 geführt, noch in der 87. Minute, dann verloren. Irgendjemand, der da an diesem Podcast regelmäßig teilnimmt, ist Gladbach-Fan.
Ja.
Gino, was zum Teufel? Das wäre die Sensation vom Jahr gewesen.
Es tut mir, je länger die Spiele einmal dauern, umso schwieriger wird es für Gladbach. Irgendwie geht er aus dem Part. Das war ja letztes Mal, glaube ich, gegen Inter schon so gewesen, wo man dann fast an sich, glaube ich, dass ich noch hergeschenkt hat. Jetzt da nochmal so extrem. Ist vielleicht auch eine Frage von der Erfahrung. Die Mannschaft muss auf dem internationalen Paket einfach noch lernen, so einen Sieg dann auch heimzubringen und sich nicht beeindrucken lassen von grossen Namen. Leichtathletik, der Herr Coleman hat schon wieder einen Dopingtest verpasst. Und jetzt drohen tatsächlich 2 Jahre Sperre.
Ja, also wenn es jetzt keine gibt, dann weiß ich auch nicht, dann können wir den Laden einfach zumachen. Also Christian Coleman, Amerikaner, ja schon vor ungefähr einem Jahr eigentlich gesperrt worden, weil er 3-mal nicht dort auftaucht ist, wo er eigentlich hätte müssen sein, wo einen Dopingkontrolleur wollte testen. Jetzt ist ihm das wieder passiert, dass er innerhalb von einem Jahr 3-mal nicht hat können aufgefunden werden. Ich glaube nicht, dass sich die AIU, die sich beim Internationalen Leichtathletikverband um die Einhaltung von diesen Regeln kümmert, also die unabhängige Integritätskommission, dass sich die 2-mal einen Formfehler wird leisten, tatsächlich der Herr Coleman, also noch einmal davon kommt, nein. Ich glaube, jetzt ist er weg, das heisst Olympia, so dass es dann stattfindet nächsten Sommer, findet ohne einen von den Top-Favoriten über 100 Meter statt. Eigentlich schade, aber ja, selber die Schuld. Wenn es einem wichtig ist und wenn man schon einmal verwutscht worden ist, beziehungsweise fast verwutscht worden wäre, beim Test zu verpassen, vielleicht müsste man sich auch gleich ein bisschen anstrengen. Angestrengt hat sich auch der Paolo Duca, Sportchef von Ambri, man hat es ganz am Anfang besprochen, den Julius Nettin verpflichtet, der gegen ZSC gerade mal 4 Kisten geschossen hat. Volltreffer.
Um dem Endspurt, im Sinn vom Endspurt treu zu bleiben, mache ich es jetzt ganz schnell, im Gegensatz zum Herrn Gysi vorher. Es ist eine grosse Leistung von Paolo Duca, immer wieder diesen Spieler zu finden. Wird zuerst Dominik Kubalik, grabt Superstars aus, eigentlich in Spe, wo sich dann als tatsächliche Superstars entwickeln. Julius Netter war auch so einer Topscorer in Finnland, bucht jetzt vor allem wie verrückt. Man muss sich einfach ein bisschen bemühen, nicht immer nur den Gegner den Spieler abkaufen, sondern auch mal ein bisschen scouten, vielleicht dann Querhinweise an andere Sportchefs. Fußball, die Nazi-Frau schlägt Rumänien, aber leider war jemand nicht dabei gewesen, den wir ganz gerne gesehen hätten.
Ja, Bettina Brühlert, unsere geschätzte Kollegin und etwa die auch schon mal Produzentin von diesem Podcast, Nationalspielerin bei GC. Ja, schon länger nicht mehr im Nazi-Aufgebot. Wir freuen uns ja, dass wir die Rumäninnen geschlagen haben. Und jetzt kurz davor stehen, die EM-Quali klar zu machen, aber eigentlich ohne Betty. Alles nichts wert. Am Wochenende, St. Gallen in der Super League gegen FC Basel, gefühlt ein Spitzenspiel, auch wenn beide zuletzt geschwächelt haben. Wer findet wieder in die Spur?
Ich würde gerne sagen Basel, aber trau dem Braten nicht. Und darum eher St. Gallen.
St. Gallen, nein, ich glaube, der FCB tatsächlich hat ja jetzt auch Pause gehabt, zwangsläufig mit dem Lausanne-Match, der gefehlt hat, der ausgefallen ist, der nicht stattfinden konnte. Die neuen Spieler Kasami und Konsorten, da hat man schon noch eins aufgerüstet. Ich glaube, der FCB sportlich mindestens müsste einigermaßen laufen. Also ungefähr der Platz 2 in der Super League. Ja, ist Pflicht und das bringt man an, bin ich überzeugt.
Tipp 2-1 St. Gallen.
Dann sage ich 0-1 Basel.
Gut.
Irgendein Kopfballgoal, wo dann aber noch der Ball vom Skispein von einem St. Galler irgendwie nach einer Ecke am Kopf von einem Basler Verteidiger landet und der nickt ihn dann ein. So wird es rauskommen. Ja, so ist es. Wir werden nächste Woche können kontrollieren, ob es tatsächlich so rauskommt. Wahrscheinlich nicht. Wir werden uns dann rechtfertigen, warum es alles anders kam und es ein spektakuläres 4-4 gegeben hat oder was auch immer. Wir wären froh, wenn ihr uns trotzdem würdet abonnieren. Spotify, Apple Podcasts, was auch immer. Und uns gewogen bleibt. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.